Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampe.
So ist es. Guten Tag. Und Sie können jetzt mit uns Hitlers bunt gefärbte Redetribüne betreten. Die Zeppelin-Tribüne auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. An diesem zentralen Ort der NS-Propaganda, da hat ein anonymes KünstlerInnen-Kollektiv zugeschlagen und die Tribüne mit Regenbogenstreifen bemalt. Zahlreiche Bilder dazu kursieren im Netz. Vor Ort sind die bunten Streifen inzwischen jetzt aber schon wieder verschwunden. Die Stadt Nürnberg hat die Farbe entfernen lassen. Was aber natürlich immer noch aktuell ist, ist die Frage nach dem grundsätzlichen Umgang mit dem Gelände. Verfallen lassen, teuer sanieren, Interventionen zulassen. Und ja klar, natürlich auch verbunden damit Fragen nach dem Umgang mit Vergangenheit. In der Vergangenheitsbezogenheit bleiben, Vergangenheit überschreiben oder sie gleich ganz aus den Augen verlieren. Historiker Norbert Frey hat die letzte große Debatte um das Nürnberger Riesengelände angestoßen und seine Position war, lasst die NS-Bauten einstürzen, lasst sie kontrolliert verfallen. Tag, Herr Frey.
Guten Tag.
Wäre man dem schon nachgekommen und ich folge Ihrer Logik, dann könnte es ja so eine Regenbogenaktion gar nicht mehr geben, die ich zumindest optisch schon sehr catchy finde. Wie sehen Sie die?
Ja, das ist jetzt ein guter Gedanke. Also kontrolliert verfallen, das ist ja ein Konzept von Architekten. Das heißt ja nicht, dass das, was da gegenwärtig in Nürnberg vorhanden ist, übrigens immer wieder mit diesem euphemistischen Titel Zeppelin-Tribüne benannt. Eigentlich sollte man klarer von Hitler-Tribüne sprechen. Das würde ja durch einen kontrollierten Verfall nicht morgen oder übermorgen und wahrscheinlich auch in den nächsten 50 Jahren nicht einfach weg sein. Also insofern wäre für Kunst und für kreativen Umgang noch lange Zeit.
Da wäre noch Zeit. Wie sehen Sie denn diese Intervention?
Ich finde, diese anonyme Gruppe hat wirklich gezeigt, was Kunst vermag, wenn sie sich gesellschaftskritisch versteht. Das ist ja auf höchst treffende, ich würde fast sagen amüsante Weise demonstriert worden, wie man diese gewalttätige Nazi-Architektur intelligent dementieren kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat man ja auch mit Wasserfarbe gearbeitet. Also ein Schaden ist nicht zu befürchten. Deswegen finde ich, wenn da gelegentlich von Vandalismus die Rede ist, dann soll man sich seine Worte überlegen.
Ja, da müssen wir natürlich drüber reden, wie die Stadt Nürnberg sich eigentlich geäußert hat, die ja die Regenbogenstreifen hat entfernen lassen. Dafür gab es ja zwei Argumente. Erstmal, Aktion war nicht genehmigt und zweitens, die Tribüne steht unter Denkmalschutz. Wie stehen Sie denn zu diesem zweiten Argument, Denkmalschutz für NS-Bauten?
Ja, beides ist wohl auch richtig. Tatsächlich war es ja wohl auch nicht genehmigt. Und dass das ganze Ensemble, das Reichsparteitagsgelände unter Denkmalschutz steht, ist ja wohl auch überhaupt nur der Hintergrund dafür, dass an eine Generalinstandsetzung, Generalsanierung jetzt gedacht wird. Aber das ist eben der Punkt, dass das eine ziemlich einfallslose Form des Umgangs mit diesem Nazi-Erbe ist. Die Stadt ist in dieser Hinsicht ohnehin seit langem nicht sehr kreativ. Einerseits gibt es am Rande dieses großen Reichsparteitagsgeländes das wirklich gute und auch gut besuchte Dokumentationszentrum. Das wird jetzt auch modernisiert und noch weiter ausgebaut. Aber auf der anderen Seite ist das Gesamtgelände, da ist man doch in einem ziemlich opportunistischen Umgang mit, nämlich diese riesige, nie fertig gebaute Kongresshalle, die wird zum Teil genutzt, auch ein bisschen Ablagefläche für den Christkindlesmarkt ist dort drin, wenn ich es richtig weiß. Und jetzt soll also dieser Besuchermagnet Hitler-Tribüne, der soll generalsaniert werden. Das ist problematisch.
Wenn Sie sagen, der Umgang ist nicht einfallsreich, was wäre denn einfallsreich aus Ihrer Sicht?
Naja, ich bin sozusagen kein Ausstellungsmacher, aber Kunst, die sich mit diesem Bauwerk kritisch auseinandersetzt, finde ich schon mal sehr einfallsreich. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja auch wirklich demonstrieren sollte, was für ein schnell und billig und hastig von Albert Speer 1934 hochgezogener Bau das eigentlich ist. Auch dafür ließe sich vermutlich im Prozess eines kontrollierten Verfalls künstlerisch eine Menge machen.
Aber warum überhaupt Verfall? Was spricht denn dagegen, diese Brutalität zu ertragen, sie zu erhalten, sie als Teil unserer Geschichte zu akzeptieren?
Also für mich geht es wirklich nicht darum, das Ganze zum Verschwinden zu bringen in absehbarer Zeit. Und das meinen auch nicht die Architektengruppen, die für diesen kontrollierten Verfall sind, sondern es geht darum, sich zu überlegen, ob man wirklich 70 Millionen dafür einsetzen will, dass der schäbige Muschelkalk, der bröselig geworden ist, jetzt wieder instand gesetzt wird. Und wenn man dann noch weiß, ironischerweise, dass ja Albert Speer sogar Ruinen dieses Gebäudes gezeichnet hat, aquarelliert hat, um dem Hitler zu zeigen, wie das Ganze in 1000 Jahren vielleicht aussehen könnte, dann finde ich, ist es doppelt problematisch, jetzt also das Ganze aufpolieren zu wollen.
Dann kommen wir zum Ende nochmal auf den Regenbogen. Die Stadt Nürnberg hat sich positioniert. Künstlerische Intervention ja, aber genehmigt sollten sie sein. Insofern genehmigt, werden die Regenbogenstreifen für Sie eine solide, dauerhafte Option?
Also ich finde das jedenfalls, was ich da gesehen habe, erstmal sehr originell und kreativ. Und tatsächlich steht das, was hier inszeniert worden ist, für das genaue Gegenteil der nationalsozialistischen Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik gegenüber Minderheiten.
Herr Frey, danke Ihnen.
Gerne.
Ja, warum denn eigentlich nicht mal über einen der bedeutendsten deutschen Grafikdesigner und Zeichner reden? Das machen wir jetzt im Deutschlandfunk Kultur. Es geht um Hans Hillmann, lebhaft 1925 bis 2014 und Begründer des modernen deutschen Filmplakats. Habe ich erstmal die Bildersuche angeschmissen, ja, und als herausragendes Highlight das Plakat zum Klassiker der Filmkomödie auserkoren, Hillmanns Plakat zur Nazi-Satire Sein oder Nichtsein. Im Zentrum sieht man da eine Eierschale mit Hitler-Konturen drauf, unter dem Hitler-Bärtchen ist die so aufgerissen und da schwingen bunte Tanzbeine drunter. Schauen Sie mal nach, macht ziemlich viel Spaß und verpassen Sie währenddessen aber bitte nicht das Gespräch mit Johann Ulrich. Er ist Mitherausgeber des aktuellen opulenten Hillmann-Bildbandes mit dem Namen Hillmann, ein Zeichner und seine Welten. Tag, Herr Ulrich.
Guten Tag.
Holen Sie uns doch erstmal ganz basal rein in die Welten des Hans Hillmann. Was ist das Kennzeichnende seiner künstlerischen Welt? Was ist typisch Hillmann?
Es gibt zwei Werkteile von Hillmann. Die Plakate, darüber haben wir gerade schon was gehört und darüber gesprochen. Und da war er also sehr herausragend. Er hat quasi hier für die Plakatkunst in Deutschland maßgebliche Arbeit geleistet. Dann in den 80er Jahren hat sich das etwas verändert und es gab also diesen Markt nicht mehr für die Filmplakate, weshalb er daraufhin mehr und mehr als Illustrator tätig war. Und das ist eine Facette von Hillmann, die bislang wenig in Büchern dokumentiert wurde. Und das soll jetzt dieser Prachtband Hillmann, ein Zeichner und seine Welten ändern.
Und wenn man das da reinblättert und versucht, so einen Stil zu erkennen, in diesen sehr unterschiedlichen Formen, da habe ich gesehen Spielfreude, Surrealismus, Anarchie. Wie würden Sie denn seinen Stil beschreiben?
Ja, das finde ich sehr schön. Es ist immer sehr viel Humor auch darin. Und
stimmt.
Was er ganz, ganz oft in seinen Bildern auch hat, ist dieses Bild im Bild. Also das ist entweder eine Figur, hält einen Bilderrahmen hoch oder oft ist es auch wie ein Theater aufbereitet, jemand zieht einen Vorhang beiseite. Das sind oft Elemente, die er in seinen Bildern hat. Und es hat auch sehr viel versteckte humoristische Sachen. Es gibt so eine Serie von ihm, berühmte Liebespaare. Das waren immer zwei Illustrationen, die seinerzeit für die FAZ in so einer Serie erschienen sind. Und da gibt es zum Beispiel von dem Fridtjof Nansen, der da ins ewige Eis aufgebrochen ist als Forschungsreisender. Und man sieht einerseits ihn, wie er einen Brief an seine Frau schreibt. Und im Hintergrund wird in dieser Schneelandschaft, in den Bergen, erkennt man dann eine nackte Frau, wenn man genau hinguckt. Und gleichzeitig quasi das Gegenstück dazu ist seine Frau im heimischen Salon, die unter dem Bild sitzt, wo man dieses Segelschiff von dem Nansen sieht und da rieselt dann leise Schnee auf sie herab. Also solche Sachen sind eigentlich typisch für Hillmann.
Auch eine gewisse Zärtlichkeit, was mir, ne?
Sehr, ja, sehr. Und was wir in dem Buch auch machen wollen, ist so seine Bandbreite auch darzustellen, weil er als Zeichner diese sehr realistischen, fein ausgearbeiteten Illustrationen hat, aber auch sehr viel, wir nannten es Sequenzen in dem Buch, was man heute eigentlich fast wie so kleine Zeichentrickfilme auf Papier bezeichnen könnte, also wo quasi eine Bewegung ist, eine Aktion auf 5, 6 Einzelbilder aufgesplittet wird und die man so hintereinander weggucken muss, um das zu begreifen.
Die Kinoplakate, die kommen ja bei Ihnen gar nicht vor im Buch, also was ja vielleicht so die erste Assoziation war, die jetzt auch ganz am Anfang stand, die Liebespaare, über die wir gesprochen haben, die kommen vor, und was auch eine Rolle spielt, das ist Fliegenpapier. Die grafische Adaption einer Krimi-Erzählung, mit der hat Hillmann viele, viele Jahre verbracht, nach seiner Filmplakat-Hochzeit. Was macht diesen Krimi so interessant, dass Hillmann sich ihm so ausgiebig widmen wollte?
Es ist eigentlich eine Kurzgeschichte. Dashiell Hammett, Fliegenpapier. Im Roman sind es gar nicht viele Seiten, vielleicht 60 Seiten oder sowas. Aber er hat daraus über 250 ganzseitige Illustrationen gemacht, was für mich immer spannend war. Das Buch kam erstmals 1982, glaube ich, bei 2001 heraus. Es hat mich wirklich elektrisiert, weil da hat jemand, das war kein Comic, aber es hat jemand so filmisch quasi einen Film auf Papier gebannt durch seine Zeichnungen, wie ich das vorher noch nie gesehen hatte. Und wenn man die Zeit bedenkt, dass er da quasi schon Mitte der 70er Jahre angefangen hat, an diesem Buch zu arbeiten, dann muss man fast sagen, da hat jemand, Hans Hillmann, die Graphic Novel für sich selber nochmal erfunden. Also abseits von dem Geschehen von Will Eisner oder anderen Pionieren der Comic-Kunst, gab es da jemand in Frankfurt, der für sich selber eine Graphic Novel erfunden hat.
Was haben Sie denn für Ihr Buch völlig neu von Hillmann entdeckt, das Sie vorher noch gar nicht kannten?
Das hat auch mit Fliegenpapier zu tun, weil dass wir dieses Buch neu auflegen konnten vor einigen Jahren, hatte nur damit zu tun, dass ich nach über einem halben Jahr, mit denen ich mit allen möglichen Verlagen telefoniert habe, die dieses Fliegenpapier irgendwann mal im Katalog hatten, auf eine Druckerei gestoßen bin, die digitalen Daten für die letzte Auflage noch auf einem alten Rechner irgendwo in der Ecke hatten. Und nur, dass wir diesen Fund hatten und ich dann die Daten kaufen konnte, dem war zu verdanken, dass wir überhaupt Fliegenpapier heute wieder publizieren können. Davon, von diesem Erlebnis angeregt, bin ich dann bei einem Besuch der Witwe von den Hillmann in Frankfurt drauf gestoßen, auf Unmengen dieser Zeichnungen eben, die sie noch in ihrem Besitz hat, und nichts davon ist mehr oder weniger digitalisiert, und deshalb haben wir dann angefangen, diesen Schatz mehr oder weniger zu heben mit ihrer Unterstützung, mit ihrer Großzügigkeit, die uns die Originale ausgeliehen hat, und so konnten wir das alles jetzt digitalisieren und dieses Buch letztendlich kuratieren. Es ist natürlich längst nicht alles, was Hillmann gezeichnet hat, es ist aber ein Ausschnitt, der die Vielfältigkeit seines Schaffens dokumentieren soll.
Abgesehen davon, dass er, ja, man könnte sagen, die Graphic Novel so ein bisschen vorweggenommen hat, was macht ihn für Sie heute aktuell?
Es ist eine völlig ungewöhnliche Art und Weise, wie er Bilder komponiert. Das sind manchmal überraschende Blickwinkel. Also es gibt ein Bild hier im Buch, wo der Betrachter quasi ich weiß nicht, ist es ein Graben oder ein Fluss? Man steht also irgendwo unten und guckt nach oben in den Himmel und da ist eine aus Brettern gezimmerte Holzbrücke, wo ein Karren und Fußgänger drüber laufen. Und das ist eine Illustration aus so einer Geschichte aus der Nachkriegszeit, Herbstbluten. Da ist einfach dieser Blickwinkel so ungewöhnlich. Und das ist ja auch, also er hat sich da nicht geschont. Er war ja auch als handwerklich fantastisch begabt. Und er sucht sich hier also quasi die schwierigsten Perspektiven aus, um das als Zentrum seiner Illustration zu machen. Das hat mich immer beeindruckt. Das andere ist seine
Herr Ulrich, für das andere haben wir leider keine Zeit mehr, ja. Denn das Gespräch kommt zum Ende zeitlich und auch die Telefonverbindung scheint zunehmend zu streiken. Aber Herr Ulrich, ich danke Ihnen für das Gespräch über Hillmann, ein Zeichner und seine Welten. Das ist erschienen bei Avant. 300 Seiten kosten 50 Euro und Johann Ulrich hat es mit rausgegeben. Danke Ihnen fürs Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Wie Künstlern in der Corona-Krise helfen? Mit Spenden schlägt Herbert Grönemeyer in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Zeit vor. Wenn die Wohlhabendsten mit einer zweimaligen Sonderabgabe von beispielsweise 50 bis 150.000 Euro helfen würden, rechnet der Sänger vor, stünden ca. 200 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. Die Politikwissenschaftlerin und Leiterin der außenpolitischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations, Jana Pulieri, sieht den Vorschlag skeptisch. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie:
Das, finde ich, führt uns zu einem ganz gefährlichen Punkt, weil ich finde, Kunst und Kultur ist ja nicht nur schöne Freizeitbeschäftigung, sondern ist für mich elementarer Bestandteil unserer Demokratie, trägt zur politischen Willensbildung bei, zur Aufklärung und ist sozusagen unerlässlich. Das ist kein Hobby, das wir uns leisten können. Und ich finde schon, dass gerade in dieser Krise für zum Beispiel kleine Künstler also viel zu wenig getan wurde und dass quasi hier der Staat eigentlich auch den viel größeren Auftrag hat. Ich freue mich über jeden Reichen, der dann spendet, aber man kann natürlich den Staat hier, finde ich, nicht von der Angel lassen.
Positiver bewertete Pulierin einen Vorschlag von Ruth Reinecke. Die Schauspielerin regte an, dass diejenigen Branchen, die in der Krise weiter gut verdienten, etwa Supermärkte, Shoppingplattformen oder Apotheken, einen Kultureuro abgeben sollten. Mit den derzeitigen Hilfen des Bundes für Solo-Selbstständige, auch aus dem Kulturbetrieb, zeigte sich der Deutsche Kulturrat zufrieden. Geschäftsführer Olaf Zimmermann mahnte, nun komme es darauf an, keine bürokratischen Hürden zu errichten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte gestern Förderungen von bis zu 5.000 Euro für Solo-Selbstständige angekündigt. Heute startet das Jazzfest Berlin. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet es in diesem Jahr als Online-Event statt. Bis Sonntag sollen mehr als 24 Stunden Konzerte im Livestream auf der Plattform Arte Concert gezeigt werden. Herzstück des diesjährigen Festivals sei die transatlantische Begegnung zwischen Künstlerinnen und Künstlern mit Live-Auftritten in New York und Berlin, sagte die künstlerische Leiterin Nadine Deventer im Deutschlandfunk Kultur. Natürlich werde auch die Präsidentschaftswahl in den USA eine Rolle spielen.
Wir haben in unserem Programm auf Berliner Seite auch relativ viele US-amerikanische Künstler und Künstlerinnen im Programm, die als Wähler und Wählerin direkt betroffen sind. Mit denen sprechen wir unter anderem natürlich auch über dieses weltweite Großereignis. Aber es wird auch um einige künstlerische Projekte gehen. Und es ist ein Diskursformat sozusagen. Es ist so ein bisschen wie ein Kulturmagazin gedacht, sodass man unsere Protagonisten auch von einer anderen Seite kennenlernt.
Die künstlerische Leiterin des Jazzfests Berlin, Nadine Deventer. Zur US-Wahl hat sich auch der Romanautor T.C. Boyle geäußert. Präsident Donald Trump wolle die amerikanische Demokratie zerstören, schrieb er in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Trump wolle verzweifelt im Amt bleiben, auch um einer zivil- und strafrechtlichen Verfolgung, unter anderem wegen Steuerhinterziehung und sexuellen Übergriffen, zu entgehen. Boyle äußerte zudem die Befürchtung, dass die kommenden Tage Unruhen bringen werden. Schon jetzt sei die Wahl ein Desaster für die Demokratie, auch wenn der Ausgang noch offen sei.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir spielen gleich Vulva-Bingo hier. Sie hören Deutschlandfunk Vulva-Kultur. Von mir ausgebreitet sind Karten mit bunten Zeichnungen. Die sind Teil eines Vulva-Bingos. Wie das funktioniert und was eigentlich eine blutende Axt und ein Krebs mit der Vulva zu tun haben, das weiß Künstlerin Simone Orgel, die sich das ausgedacht hat. Hallo.
Es ist ganz famös, hier zu sein.
Wie funktioniert denn das jetzt hier?
Also Bingo funktioniert wie ein reguläres Bingo, nur anstelle von so Kugeln gibt es eben vorzügliche Motive, die gerade vor Ihnen liegen. Das bedeutet, ich habe 2014 angefangen, internationale Kosenamen für die Vulva zu sammeln und daraus eben das Spiel entwickelt.
Aha, Kosenamen. Und darüber auch die Erklärung vielleicht, was diese blutriefende Axt mit der Vulva zu tun hat?
Die Etymologie ist tatsächlich etwas, was uns und mich sehr umtreibt. Also woher kommen die Begriffe? Genau, die Axtwunde ist tatsächlich ein Begriff, den ich einmal bekommen konnte aus Australien und mich immer noch frage, wie das so läuft. Ist es dann so, du und deine blutende Axt, ich weiß ja nicht so genau. Aber wenn man sich das Bild anschaut, dann ist es auf jeden Fall sehr einfach zu malen. Denn so eine Axtwunde sieht exakt wirklich so aus, oder was heißt exakt, alle Vulven sind ja sehr unterschiedlich, aber hat schon eine gewisse Ähnlichkeit und es war definitiv nicht der schönste Griff für die Recherche.
Sondern?
Oh, da gibt es ganz viele. Also ich sag mal, wenn wir jetzt von Australien rüber nach China, also Mandarin, reisen, dann sind wir da im Garten der Pfirsichblüte, also sehr philosophisch. Oder wenn wir zum Beispiel noch weiter gehen Süden, je nachdem, wie wir die Erdkugel drehen, in den Senegal gehen, da sind wir bei Loef, also bei Verden. Also da kann es schon sehr philosophisch werden, wo man sich dann auch, oder ich mir überlegen musste, wie male ich das denn eigentlich?
Ich hatte neulich tatsächlich noch ein längeres Gespräch darüber, was eigentlich der schönste Name für die Vulva wäre.
Und?
Und ja, es gab viele Diskussionen und Einwände. Ne? Ich erinnere mich noch, Pussy im Deutschen klingt das zu ordinär, war so eine Geschichte. Aber ist das jetzt nicht eigentlich schon der tiefere Sinn des Spiels? Hey, lasst uns doch einfach mal unverkrampft oder überhaupt über die Vulva reden.
Exakt, genau das. Das ist das, wofür Bingo antritt, einfach eine gehörige Portion Humor in das Ganze mit reinzugeben und in diesem einen Gesprächsraum zu eröffnen, um sich gegen Schamgefühl zu stellen und auch gegen eine Tabuisierung und eine vermeintliche Normierung. Denn der schönste Begriff, ich habe ihn auf jeden Fall nicht. Ich finde, sie sind alle fantastisch und zeigen eben die Vielfalt, die dieses Organ wie auch alles andere an unseren Körpern halt unterschiedlich ist, das zeigt sich dort auch.
Ich habe auch an Stephanie Sarley gedacht, die Künstlerin, die mal Früchte zur Vulva umfunktioniert und dann gefingert hat unter anderem. Das gab reichlich Reaktionen, soweit ich mich noch erinnere. Bei Ihnen jetzt auch schon, oder?
Wir haben auf jeden Fall tolle Menschen, die uns unterstützen. Anders wäre das auch gar nicht gegangen, weil alle Vulva-Kosenamen habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern die auch gesucht. Das heißt, über 100 Menschen waren so freundlich, mir ihre Vulva-Kosenamen aus den jeweiligen unterschiedlichen Regionen zu spenden, wenn man so möchte. Und auch jetzt die Crowdfunding-Kampagne wäre gar nicht machbar gewesen ohne ganz viel Hilfe. Das heißt, momentan ist es tatsächlich möglich, Bingo zum ersten Mal quasi durch den Geburtskanal in den Druck zu geben, wenn man das denn möchte.
Das ist ja wunderbar formuliert. Was ist denn das Vulva-Tabu, das es noch zu durchbrechen gilt?
Viele. Also ich glaube beispielsweise alles, wofür Polinnen momentan auf die Straße gehen, ist ein Beispiel dafür, wie Sexualität, was ja ein Grundbedürfnis ist. Das heißt, es ist etwas, was uns allen innewohnt, genauso wie wir essen wollen, ist eben auch Sexualität und Fortpflanzung etwas. Das heißt, es ist ein hochpolitisches Thema. Und ich glaube sehr wohl, dass beispielsweise eben die Künstlerinnen, die Sie gerade genannt haben und viele andere tolle, da Gesprächsräume gerade eröffnen, die fantastisch sind. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir ja tatsächlich in einer Entspanntheit über unsere Wünsche, über unsere Bedürfnisse und über unsere Sorgen sprechen können. Und genau dafür steht Bingo.
Sie arbeiten mit den internationalen Begriffen. Wollen Sie es auch international verbreiten?
Na, momentan erst. Also wir haben alles in Deutsch und Englisch übersetzt. Das liegt quasi in der Natur der Sache und wäre auch nicht möglich gewesen ohne die tolle Jessie, die das tatsächlich übersetzt hat und da auch das Bingo-Lingo mit reingebracht hat. Denn in UK und im angloamerikanischen Raum ist Bingo tatsächlich wirklich ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und genau in dem Kontext ist es jetzt erstmal international tatsächlich verfügbar. Da sind nur die Versandkosten ein bisschen teurer.
Die Crowdfunding-Kampagne läuft jetzt für das Vulva-Bingo. Und wer schon mal reinlinsen will in dieses Bingo, der kann das tun unter der griffigen Website Bingo mit H am Ende. Ja, nach dem O noch ein H. Bingo.oo. Schön, dass Sie da waren, Frau Orgel.
Vielen lieben Dank.
Fundstück.
Ein Großteil der Musik der Kölner Krautrock-Pioniere Can beruht auf langen, kollektiven Spontankompositionen im Studio. Zwischen 1968 und 1974 hat es die Band dabei immer wieder auch auf das Terrain anderer Kulturen verschlagen. Deren Musik wurde von Can mit einer guten Prise Humor imitiert. Manche dieser Exkursionen wurden Teil einer Serie mit dem Titel Ethnologische Fälschungen. Die Nummer 27 von 1970 erinnert mich an den Musikstil Gagaku, der in Japan seit dem 7. Jahrhundert am Hof des Kaisers gespielt wird.
Thank you.
Das waren Sounds von Ken im Fundstück Nummer 125 von Paul Paulun. Und alle Fundstücke von ihm, gesammelte Sounds und ihre Geschichten dazu, finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/Fundstück. So, es ist wieder Gaming-Zeit. Es ist Markus Richter-Zeit. Es ist Zeit für seine Gaming-Kolumne Vorgespielt. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Ein Game, das der Rede wert ist, seziert von unserem Gaming-Professor persönlich. Heute ist das Watch Dogs Legion und darin müssen wir als SpielerInnen nichts weniger tun, als wieder mal die Welt retten.
Am Anfang ist alles wie immer. Terroristen haben eine Bombe gelegt und ich muss die entschärfen und es gelingt mir wahrscheinlich natürlich in letzter Sekunde.
Wartet, ich habe eine Notlösung. Wir haben sowas trainiert beim MI5.
Glaube ich zumindest, denn gerade als es soweit sein soll, stürzt das Spiel kommentarlos ab. Und das nicht nur einmal, bis ich es durch den Prolog geschafft habe, den ich jedes Mal ganz von vorn beginnen muss, brauche ich 5 Anläufe.
Beim MI5. Bist du für die Aufgabe nicht richtig ausgestattet? Du kannst dein Gerät gegen ein anderes tauschen, das besser geeignet ist.
Ich recherchiere kurz im Netz und nein, daran liegt es nicht. Es gibt massenweise Berichte von Problemen. Dass es bei der Veröffentlichung eines Blockbusters mal einen technischen Fehler gibt, kommt schon vor, aber bei diesem Spiel ist es anscheinend spektakulär. Immerhin, Hersteller Ubisoft hat Abhilfe versprochen.
Today in this video I'm going to show you how to fix crashing and freezing issue with Watch Dogs Legion's game on PC.
Ich recherchiere nochmal, danke YouTube, jetzt ein paar Tipps, bekomme das Spiel damit so weit, dass es immerhin 1-2 Stunden am Stück läuft und dann kann es wirklich losgehen.
Du hilfst uns bei einer wichtigen Aufgabe.
Wichtige Aufgabe? Das Töten tausender...
Ganz genau.
Wir helfen diesem Bösewicht natürlich nicht, sondern kämpfen in einem leicht futuristischen London sowohl gegen diese Terrororganisation Zero Day, die Bomben legt, als auch das Sicherheitsunternehmen Albion, eine Firma, die von der Politik beauftragt, einen Polizei- und Überwachungsstaat realisiert.
Eins ist sicher, London ist besetzt. Bewaffnete Söldner patrouillieren auf unseren Straßen, angeblich um für Sicherheit zu sorgen. Aber in Wirklichkeit jagen sie den Leuten Angst ein.
Dieses London können wir trotz gefühlter Besetzung völlig frei erkunden. Zu Fuß, im Auto oder indem wir auf eine Frachtdrohne klettern und über die Dächer der Stadt fliegen. Denn das ist der futuristische Teil des Spiels. Alles, wirklich alles ist digitalisiert und weil wir als Rebellen Superhacker sind, ist die Stadt unser Spielplatz. Autos fernsteuern, Sicherheitskameras übernehmen, Ampeln umschalten, mit Drohnen gegnerische Gebäude erkunden oder elektronische Schlösser knacken. Es gibt nichts, was wir nicht können und es ist gut so, denn wir sind die letzte Hoffnung.
London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn DedSec das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Die Stadt braucht einen Widerstand.
Damit kommen wir zum Kernpunkt und dem Grund, warum das Spiel Legions Legion heißt. Wir sind mehrere. Fast jede Figur, die man in London trifft, kann man für DedSec, die Superhacker-Rebellen, anwerben. Die Figuren haben verschiedene Fähigkeiten und je nachdem, ob man gerade einen Hacker, Kämpferin oder V-Mann braucht, kann man den Charakter wechseln. Das ist spielmechanisch anfangs reizvoll, aber nutzt sich schnell ab, vor allem weil der Tod einzelner Charaktere nahezu konsequenzlos ist.
Warum ist der Vieh tot? Bagley?
Es ist gerade nicht nur ein Stück deines Herzens gestorben. Sei es drum, du bist dran.
Weil das Spiel das so lapidar darstellt, nimmt es mir als Spieler jede Möglichkeit, mich mit den Charakteren zu identifizieren. Die Figuren verkommen zu bloßen, gesichtslosen Ressourcen. Die Revolution verbraucht ihre Kinder. Menschlichkeit sieht anders aus und auch sonst beugt sich die Geschichte eher klassischer Hau-drauf-Logik, als sich des eigentlich spannenden Themas von Smart Cities, Überwachung und persönlicher Freiheit ernsthaft anzunehmen.
Die Drohnen, die alles beobachten, verleihen dieser Stadt zwar ein Gefühl von Knast, aber was für die Gesellschaft schlecht ist, kann für DedSec gut sein. Du kannst diese nervigen kleinen Spitzel hacken und damit vorauskundschaften.
Der politische Hintergrund bleibt also Kulisse. Aufwendig inszeniert, aber letztlich in der Aktion folgenlos. Denn als Spieler heiligt der Zweck die Mittel. Und so bleibt Watch Dogs, abgesehen von den technischen Problemen, weit hinter seinen Potenzialen zurück. Das Spiel fesselt bestenfalls bis zu dem Zeitpunkt, an dem man die Welt kennengelernt und alle Spielzeuge ausprobiert hat. Für mich ist daher das Watch Dogs London als Schauplatz ganz passend. Spannend als touristische Attraktion für einen kurzen Videospielurlaub, aber längere Zeit verbringen möchte ich dort nicht unbedingt.
Sie ja aber vielleicht. Wenn Sie also Watch Dogs Legion spielen und vorher ordnungsgemäß kaufen möchten, geht das über alle gängigen Spieleplattformen und kostet Sie um die 60 Euro. Markus Richter hat Ihnen das Game vorgestellt im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Timo Grampes und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.